In der heutigen Splitpredigt möchte ich einmal der Frage nachgehen, was es bedeutet, wenn die Bibel davon spricht, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist und ob seine Eifersucht mit der Eifersucht des Menschen gleichzusetzen ist oder nicht. Und so lautet der Titel: Von irdischer und himmlischer Eifersucht. Von irdischer und himmlischer Eifersucht. Zu Beginn möchte ich zunächst erläutern, was man im Allgemeinen unter dem Begriff der Eifersucht versteht. Hierzu habe ich in das Internetlexikon Wikipedia geschaut und in meine eigenen Worte gefasst, liest man dort Folgendes: Ein Mensch, der eifersüchtig ist, vermisst im Regelfall ein ausreichendes Maß an Zuneigung, Anerkennung, Aufmerksamkeit, Liebe oder die Respektbezeugung einer für ihn wichtigen Bezugsperson. Eifersucht richtet sich dabei gegen die dritte Person, die tatsächlich oder vermeintlich diese Form der Zuwendung durch die Bezugsperson erhält. Die eifersüchtige Person kann durch diese empfundene oder tatsächliche Enttäuschung Minderwertigkeitsgefühle und Verlustängste entwickeln. Sie kann auch Kränkung empfinden und es können sich Unsicherheit, Traurigkeit und Wut breit machen. Zum besseren Verständnis dieser Definition möchte ich Ihnen einmal ein Beispiel geben und es daran etwas deutlicher machen. Und hierzu begeben wir uns in die Schule. Stellen wir uns einmal zwei ungefähr gleich gute Schüler vor in einer Klasse, die als Banknachbarn nebeneinander sitzen und zudem miteinander befreundet sind. Der Lehrer stellt nun eine Frage und Schüler A meldet sich, um die Antwort zu sagen. Der Lehrer weiß, dass Schüler A sehr zielstrebig ist und viel Freude am Lernen hat und die richtige Antwort sicherlich auch geben kann. Doch er möchte seinen Banknachbarn Schüler B etwas mehr fordern, da dieser nicht so engagiert mitarbeitet, obwohl der Lehrer vermutet, dass auch er die richtige Antwort geben kann. Schüler B wird nun aufgefordert, die Frage zu beantworten. Er beantwortet die Frage richtig und bekommt dafür vom Lehrer ein Lob. Nun ist Schüler B ein stiller und etwas schüchterner Mensch und um seine Mitarbeit zu fördern, wiederholt der Lehrer diese Form der Zusammenarbeit mit dem Schüler immer und immer wieder. Wobei Schüler A nun zu wenig die Möglichkeit bekommt, auch einmal eine Antwort zu geben. Hinzu kommt, dass Schüler A weniger gelobt wird, wenn auch er mal eine Antwort richtig beantwortet. Und zumal der Lehrer ja weiß, dass Schüler A alles beantworten kann und er weiß um die Stärken dieses Schülers. Schüler A empfindet nun im Laufe der Zeit immer mehr eine Enttäuschung und Kränkung seitens des Lehrers und er wird innerlich zunehmend unzufrieden und wütend. Er meldet sich immer, wird aber kaum drangenommen und wenn es dann passiert und er die richtige Antwort gibt, dann wird er kaum gelobt. Sein Banknachbar hingegen meldet sich nicht, muss aufgefordert werden und wird dann auch noch mehr gelobt, wenn er eine richtige Antwort gibt. Bei Schüler A hat sich nun eine Eifersucht auf Schüler B breit gemacht und ihre Freundschaft beginnt darunter zu leiden. Das beste Mittel gegen Eifersucht ist wohl sicherlich, wenn man gar keine Situation schafft, die Menschen eifersüchtig auf Dritte werden lässt. In unserem Beispiel hätte der Lehrer den Schüler A die Situation vielleicht im Vorfeld erklären können. Auch hätte er ihm ausreichend Aufmerksamkeit und Anerkennung geben können und auf Gleichbehandlung bedacht sein sollen. Doch leider passieren derartige Situationen viel zu schnell und häufig auch unabsichtlich, bevor die Bezugsperson dies realisiert hat, wie in unserem Beispiel der Lehrer. Die Bibel hat hier einen sehr guten Rat, wie sich ein Mensch schützen kann, beziehungsweise wie er sich verhalten sollte, wenn er feststellt, gerade mit einem Anflug von Eifersucht konfrontiert zu sein, wie bei unserem Schüler A. Schauen wir hierzu einmal zwei Textstellen im Alten Testament an, die ich aus der Luther-Übersetzung 1984 entnehme. Zunächst in Sprüche Kapitel 14, Vers 30. Sprüche Kapitel 14, Vers 30. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Und ergänzend lesen wir jetzt auch Prediger Kapitel 10 und Vers 4. Prediger Kapitel 10, Vers 4. Wenn des Herrschers Zorn wider dich ergeht, so verlass deine Stätte nicht, denn Gelassenheit wendet großes Unheil ab. Die Elberfelder Bibel übersetzt, denn Gelassenheit verhindert große Sünden. Mit einem großen Maß an Gelassenheit kann einem aufkommenden Gefühl der Eifersucht sehr gut begegnet werden und ein eigentlich sehr gutes zwischenmenschliches Verhältnis ließe sich dauerhaft bewahren. Wenn unser Schüler A die für ihn erlebte Situation zwischen dem Lehrer und seinem Freund mit Gelassenheit betrachten würde, zumal es für ihn offensichtlich sein sollte, warum der Lehrer so verfährt, dann hätte die Eifersucht in ihm wohl keinen Raum finden können. Gelassenheit. Das klingt sehr leicht und umsetzbar, nicht wahr? Doch leider reicht dieser Schlüssel allein häufig nicht aus. Der Grund liegt einfach darin, dass die menschliche Eifersucht regelmäßig gemeinsam mit der Empfindung des Neides oder des Begehrens auftritt. Und damit wird die Eifersucht zu einer überaus starken, negativen Kraft. Eine neidende Person möchte gerne über die Güter einer anderen Person verfügen oder gönnt ihr diese nicht. Und dabei kann sich der Neid auf materielle Besitztümer, aber auch auf immaterielle Vorzüge wie Attraktivität, Erfolg, Freundschaften oder Privilegien beziehen. Stellen wir uns einmal vor, Schüler B würde in unserem Beispiel deutlich häufiger richtige Antworten geben als Schüler A. Und der Lehrer würde ihn weiterhin ständig loben. Würde er dann allein mit Gelassenheit gegen seine Eifersucht ankämpfen können? Wohl kaum. Denn nun hätte sich zur Eifersucht auch noch der Neid auf den Erfolg und den guten Wissensstand seines Banknachbarn hinzugesellt. Und so zählt Paulus im Galaterbrief in Kapitel 5, Vers 20 die menschliche Eifersucht auch zu den Werken des Fleisches. Wird sie nicht aktiv bekämpft, können sich eine verborgene Feindseligkeit und Gedanken und Gefühle des Hasses gegen diese dritte Person breitmachen. Wenn wir an Eifersucht und Neid denken, dann kommt uns unweigerlich die Erzählung von Kain und Abel in den Sinn, auf die ich an dieser Stelle kurz eingehen möchte. Schlagen wir einmal auf 1. Mose Kapitel 4 und ich lese die Verse 3 bis 5. 1. Mose Kapitel 4, Verse 3 bis 5. Auch hier lese ich aus der Luther-Übersetzung. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Beide Brüder brachten Gott Opfergaben dar. Doch Gott sah nur Abel und sein Opfer gnädig an. Aufgrund der wohlwollenden Reaktion Gottes wurde Kain auf seinen Bruder eifersüchtig und Neid war mit von der Partie. Kain wird gedacht haben, dass Gott so reagierte, weil Abel ihm wertvolle Tieropfer und ihr Fett brachte, während er, der Ackermann, der mit Feldarbeit auch noch mühsame Arbeit hat, nur über die Früchte des Feldes verfügt. Doch war das wirklich der Grund? Warum sah Gott das Opfer Abels gnädig an und nicht das Opfer Kains? Im 1. Johannes Kapitel 3, Vers 12, da sagt uns die Bibel, dass Kain von dem Bösen stammte und seine Werke böse waren. Die seines Bruders hingegen waren gerecht. Wenn wir uns die gerade durchgelesenen Verse in 1. Mose Kapitel 4 noch einmal genauer anschauen, dann erkennen wir in der Tat einen Hinweis auf Abels Gerechtigkeit und auch auf die Ungerechtigkeit Kains. Wir lesen von Abel, dass er von den Erstlingen seiner Herde und ihrem Fett brachte. Kain hingegen brachte von den Früchten des Feldes. Wir lesen nicht, dass er die Erstlinge von den Früchten des Feldes brachte. Gott sagt dem Menschen in Sprüche Kapitel 3 und Vers 19, Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Und wir lesen mehrfach in der Bibel, dass auch die Erstlingsgaben der Früchte des Feldes von bester Qualität sein sollten. Sie können dies später für sich einmal lesen, zum Beispiel in 2. Mose Kapitel 23 und Vers 19, in 2. Mose Kapitel 34 und Vers 26. Oder auch in 4. Mose, Kapitel 18, die Verse 12, 29, 30 und 32. Gott hatte Wohlgefallen an Abels Gerechtigkeit und seiner inneren Einstellung des Herzens, da er seinen Schöpfer so verehrte, wie es ihm gebührte. Und Abel tat dies nicht aus einem Zwang heraus, weil Gott dies verlangte, sondern aus einer für ihn selbstverständlichen Dankbarkeit. Gott kam es nicht auf die Größe oder den Wert des Opfers an, sondern auf die innere Einstellung der Brüder. Kain hätte Gott mit den Erstlingen seiner Güter ebenso ehren können, wie Abel es tat, und er hätte sich mit und über seinen jüngeren Bruder freuen sollen. Stattdessen bereute er seine sündhafte, mit Neid gepaarte Eifersucht nicht, und wie wir wissen, führte sie schließlich zum ersten Mord in der Geschichte der Menschheit. Einem Anflug von Eifersucht mit einer großen Portion an Gelassenheit zu begegnen, ist mit Sicherheit ein sehr guter Anfang. Doch es bedarf noch ergänzender Mittel dagegen, von denen ich Ihnen noch zwei weitere benennen möchte. Lesen wir einmal, was uns der Apostel Paulus über die Eifersucht sagt, in 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 4. 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 4, und ich lese aus der Menge-Übersetzung. Die Liebe ist langmütig, ist gütig, man kann auch sagen freundlich. Die Liebe ist frei von Eifersucht und Neid. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Er spricht hier von der Liebe Gottes, der Agape-Liebe, die als das Halten und Tun aller göttlichen Gebote definiert wird, und sie ist ein weiteres starkes Mittel gegen die Eifersucht. Römer Kapitel 5 und Vers 5 sagt uns, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und mit dieser Liebe in uns, dem Verlangen nach der Einhaltung der göttlichen Gebote, lässt sich auch Eifersucht bekämpfen. Durch den Geist Gottes sind wir in der Lage, die Gebote einzuhalten, die unsere Beziehung zum Nächsten regeln. Und besonders das 10. Gebot, das Nichtbegehren, steht schließlich in sehr enger Verbindung zur Eifersucht. Der Heilige Geist Gottes muss uns leiten, und wir müssen uns kontinuierlich überprüfen und hinterfragen, ob wir mit den gerade aufkommenden Gedanken und Gefühlen unsere Nächsten tatsächlich lieben, wie uns selbst, oder ob sie von einer fleischlichen, irdischen Natur sind. Letzteres Ergebnis sollte uns dazu veranlassen, sie schnellstmöglich zu bereuen und uns auch motivieren, hart daran zu arbeiten und sie mit Hilfe von Gottes Geist dauerhaft zu überwinden. Ein drittes sehr machtvolles Werkzeug zum Besiegen von Eifersucht, über das ich sprechen möchte, ist die Freude. Die Freude wird auch als Teil der Frucht des Heiligen Geistes in Galater Kapitel 5 und Vers 22 erwähnt. Schauen wir uns einmal an, was Johannes der Täufer sagte, der ja den Heiligen Geist schon von Mutterleib an besaß, als seine Jünger zu ihm kamen und ihm berichteten, dass Jesus taufen würde und jeder nun zu ihm kommen würde. Lesen wir hierzu Johannes Kapitel 3 und die Verse 29 und 30. Johannes Kapitel 3, die Verse 29 und 30, auch die Verse lese ich aus der Luther-Übersetzung. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Wir können an diesen Versen sehr gut erkennen, dass die göttliche Freude bei Johannes ausgeprägt entwickelt war. Er freute sich darüber, dass sein Herr immer mehr an Aufmerksamkeit erfuhr und seine Aufgabe, die er auszuführen hatte, den Herrn den Weg zu bereiten, schrittweise immer mehr in den Hintergrund trat. Er war keineswegs eifersüchtig auf Christus, sondern das genaue Gegenteil war der Fall. Die Freude war in ihm sogar erfüllt worden. Nachdem wir uns mit der menschlichen Eifersucht befasst haben und auch gesehen haben, wie sie sich verhindern und wirksam bekämpfen lässt, kommen wir nun zur göttlichen Eifersucht. Wir lesen in der Bibel, dass Gott mit der Eigenschaft beschrieben wird, ein eifersüchtiger Gott zu sein. Doch wie ich nun erklären werde, ist Gottes Eifersucht anders als die Sünde der menschlichen Eifersucht, die wir gerade behandelt haben. Lesen wir zunächst einmal zwei Textstellen, die von der Eifersucht Gottes berichten. Und fangen wir an in 2. Mose, Kapitel 20 und Vers 5. 2. Mose, Kapitel 20 und Vers 5. Auch den Vers lese ich aus der Schlachterübersetzung. Es geht hier um das zweite Gebot, sich keine Abbilder anzufertigen. Und Gott sagt hier in Vers 5, bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Das hebräische Wort, welches hier mit eifersüchtig übersetzt wird, lautet Kana. Und es buchstabiert sich Q-A-N-N-A. Und es kann die Bedeutungen eifersüchtig, eifrig oder auch eifernd haben. Und so schreibt auch die Lutherbibel, ich bin ein eifernder Gott, und die Mengebibel übersetzt, ich bin ein eifriger Gott. Das zweite Beispiel mit dem Wort Kana lesen wir in 5. Mose, Kapitel 6 und die Verse 14 und 15. 5. Mose, Kapitel 6, Verse 14 und 15, auch aus der Schlachterübersetzung. Und ihr sollt nicht anderen Göttern nachfolgen, unter den Göttern der Völker, die um euch her sind. Denn der Herr, dein Gott, der in deiner Mitte wohnt, ist ein eifersüchtiger Gott. Damit nicht der Zorn des Herrn, deines Gottes, gegen dich entbrennt und er dich von der Erde vertilgt. Auch hier übersetzt die Lutherbibel, dein Gott ist ein eifernder Gott. Und Menge schreibt, dein Gott ist ein eifriger Gott. Auch mit der Anmerkung eifersüchtig. Es gibt noch weitere Bibelstellen, doch anhand dieser beiden Beispiele können wir sehr schnell verstehen, dass mit der Eifersucht Gottes nicht eine negativ besetzte Bedeutung, wie bei der menschlichen Eifersucht zu verstehen ist, die ja nun oft mit Neid einhergeht, wie ich erläutert habe. Gott ist vielmehr eifrig oder auch eifernd, was definiert werden kann als eifrig oder eifernd zu sein für das Gute oder für die Förderung einer Person oder einer Sache. Es ist ein Eifer, der mit den Attributen glühend, leidenschaftlich und hingebungsvoll bezeichnet werden kann. Wir können diese Charaktereigenschaft besonders gut verstehen, wenn wir an Gottes großartiges Ziel denken, seine Familie durch den Menschen zu erweitern. Es ist seine Absicht, dass jeder Mensch zu dem von Gott festgelegten Zeitpunkt der Berufung zum Heil sein Potenzial nutzen soll, zu einem Mitglied seiner Familie zu werden. Und dazu ist es erforderlich, dass jeder Mensch den heiligen, gerechten Charakter Gottes erlangen muss. Und wie wird dieser Charakter beschrieben? Wenn wir uns die Frucht des Heiligen Geistes ansehen, die dieser im Menschen hervorbringen soll, können wir auf den Charakter Gottes Rückschlüsse ziehen. Schauen wir uns diese Frucht des Heiligen Geistes noch einmal vollständig an, die ich vorhin nur in Bezug auf die Freude kurz erwähnte. In Galater Kapitel 5 und Vers 22. Galater Kapitel 5, Vers 22 aus der Schlachterübersetzung. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Diese vollkommene Frucht muss in einem jeden Menschen heranwachsen, und Paulus erwähnt auch hier als ihr erstes Wesensmerkmal die Agape-Liebe. Sie ist unabdingbar für eine glückliche, harmonische und vertraute Familienbeziehung, denn Gott selbst wird in 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 8 mit dem Synonym Liebe bezeichnet. Und Vater und Sohn haben seit jeher in dieser Familienbeziehung basierend auf vollkommener Liebe existiert. Und so ist sie natürlich auch die Grundvoraussetzung für diese Familienerweiterung. Als einen physischen Vorläufer für diese vertraute und liebevolle zukünftige Beziehung in der Familie Gottes sonderte Gott das alttestamentliche Volk Israel aus und schloss mit ihm einen Bund. Die Israeliten sollten eine Vorbildnation für alle Menschen sein und ihren Gott durch das Halten aller Gebote, Satzungen und Rechtsordnungen von ganzem Herzen und von ganzem Gemüt lieben. Sie sollten Gott an die erste Stelle setzen und ihn mit jeder Faser ihres Wesens lieben. Sie sollten ihren Kindern den Weg Gottes lehren und keinesfalls den Weg der Heiden erlernen. Denn damit würden sie sich früher oder später unweigerlich des Götzendienstes schuldig machen. Als Ergebnis dieses gehorsamen Verhaltens, das Sie als Liebesbeweis an Ihren Schöpfer begreifen sollten, würden Sie im Gegenzug Gottes überschwängliche Liebeserweiser in Form reichhaltiger physischer Segnungen erfahren. Doch wie wir wissen, haben Sie den Bund immer und immer wieder übertreten und sind den Götzen nachgelaufen. Mose hatte dies bereits vorausgesagt, dass sich das Volk bald von seinem Gott abwenden würde, nachdem es sich im gelobten Land niederlassen und es dann in Sicherheit und Wohlstand leben würde. Schauen wir uns einmal an, was er sagte in 5. Mose, Kapitel 32, Verse 15 bis 18. 5. Mose, Kapitel 32, die Verse 15 bis 18. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Da wurde Jeschurun fett und schlug aus. Du bist fett, dick und feist geworden. Und er verwarf den Gott, der ihn geschaffen hat, und er verachtete den Fels seines Heils. Sie erregten seine Eifersucht durch fremde Götter. Durch Greuel erzürnten sie ihn. Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten, neuen Göttern, die erst vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten. Vers 18. Den Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen, und du hast den Gott vergessen, der dich hervorbrachte. Da Gott in jeder Hinsicht vollkommen ist, sollte das Volk ihn in den Mittelpunkt ihres Lebens stellen. Nichts Geringeres war für ihn akzeptabel. Doch als sie es nicht taten, erregten sie seine Eifersucht und seinen Zorn. Gottes Eifersucht ist in dem Sinne zu verstehen, dass er volle Hingabe erwartet und nicht nur ein halbherziges und lauwarmes Engagement. Die Anbetung gehört Gott allein und er hat das Recht darauf, eifersüchtig zu sein, da er jedem Menschen sein heiliges und gerechtes Wesen verschaffen möchte. Und so erwartet er auch heute von den geistlichen Israeliten, den geistgezeugten Christen, diese unbedingte Zuwendung zu ihrem Schöpfer, um ihnen den wohl größten Liebeserweis geben zu können, den es gibt, das ewige Leben in seiner Familie. Jesus Christus besaß als Mensch diesen göttlichen Eifer. Denken wir beispielsweise an die Aufzeichnung in Johannes Kapitel 2, die Verse 13 bis 17, als er in den Jerusalemer Tempel ging und dort die Opfertiere hinaustrieb, den Wechslern das Geld ausschüttete und die Tische umstieß. Er eiferte für seinen Gott und machte den Händlern deutlich, dass sie den heiligen Tempel, der allein zur Anbetung und Verehrung Gottes geschaffen wurde, nicht zu einem Kaufhaus machen sollten. Ein weiteres Beispiel ist der Apostel Paulus. Paulus sagt uns in Apostelgeschichte Kapitel 22 und die Verse 3 bis 5 von sich selbst, dass er, der Pharisäer und Sohn von Pharisäern, der mit aller Sorgfalt im väterlichen Gesetz unterwiesen wurde, ein Eiferer für Gott war. Er war ein Eiferer, jedoch noch ohne die rechte Erkenntnis, da er als Pharisäer davon überzeugt war, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, würde allein aus der Einhaltung des Gesetzes inklusive des Ritualgesetzes kommen. Doch schauen wir uns an, was er nach seiner Bekehrung als Apostel Gottes den Gemeinden in Galatien zu sagen hatte. In Galater Kapitel 2 und Vers 16. Galater Kapitel 2, Vers 16 aus der Schlachterübersetzung. Und ich lese den Vers so vor, wie er richtig übersetzt werden sollte. Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben Jesu Christi, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben Christi gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Welche persönliche Konsequenz zog er aus dieser Erkenntnis? Lesen wir die Verse 19 bis 20. Auch hier lese ich den Vers so, wie er übersetzt werden sollte. Vers 19. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Paulus setzte seinen Eifer nunmehr in diese Erkenntnis, nicht nur allein das Gesetz Gottes zu befolgen, sondern auch das Opfer Jesu Christi zur Sündenvergebung in seinem Herzen zu heiligen, sich den Glauben Jesu Christi immer mehr zu eigen zu machen und den dazugehörigen Glaubensgehorsam aufzurichten. Doch in gleicher Weise war er auch ein Eiferer für die ihm anvertrauten Gemeinden. Schlagen wir hierzu auf 2. Korinther Kapitel 11 und Vers 2. 2. Korinther Kapitel 11 und Vers 2. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Er wollte nur das Allerbeste für die Kirche, ihre Nähe und Aufmerksamkeit zu Gott und ihre volle Hingabe für seine Anbetung. Und er tat alles dafür, sie durch die beständige Lehre zur Einheit des Glaubens und der vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes zu bringen. Zudem ermahnte er sie, sich nicht ablenken zu lassen, sondern vielmehr ihre Berufung festzumachen. Und Gottes eingesetzte Predigerschaft in der Kirche des ewigen Gottes tut heute für uns genau dasselbe, was wir niemals vergessen dürfen und wofür wir Gott überaus dankbar sein sollten. Wie uns die beiden Beispiele von Jesus Christus und Paulus gezeigt haben, müssen auch wir diese göttliche Eifersucht entwickeln, Gott alle Ehre zu erweisen und Christus in uns leben zu lassen, um seinen heiligen, gerechten Charakter zu erlangen und so dem Wesen Gottes gleich zu werden. Zudem müssen wir ein lebendiges Opfer sein, das ihm bedingungslos und treu ergeben ist und mit voller Hingabe das tun, was Gott in seinem Wort von uns verlangt und erwartet. Wir haben heute gesehen, dass die irdische und die himmlische Eifersucht nichts gemein haben und unüberbrückbar sind. Doch mit Gottes Heiligen Geist in uns können wir es schaffen, die irdische zu überwinden und sind auch in die Lage versetzt worden, uns die himmlische zu eigen zu machen. Lassen Sie uns dabei keine Zeit verlieren und gehen wir mit Eifer ans Werk.